Wir hören die erste Lesung für den heutigen Sonntag aus Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 39. Ich lese sie nach der Übersetzung der Guten Nachricht. Der Engel des Herrn aber sagte zu Philippus: Mache dich auf den Weg und geh nach Süden zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese Straße wird kaum von jemandem benutzt. Philippus machte sich auf den Weg und ging dorthin. Da kam in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren. Es war ein hochgestellter Mann, der Finanzverwalter der äthiopischen Königin, die den Titel Kantake führt, ein Eunuch. Er war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten. Jetzt befand er sich auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Geist Gottes sagte zu Philippus: Lauf hin und folge diesem Wagen. Philippus lief hin und hörte, wie der Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja las. Er fragte ihn: Verstehst du denn, was du da liest? Der Äthiopier sagte: Wie kann ich es verstehen, wenn mir niemand hilft? Und er forderte Philippus auf, zu ihm in den Wagen zu steigen. Die Stelle, die er gerade gelesen hatte, lautete: Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, so duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Er wurde aufs Tiefste erniedrigt, aber mitten in seiner Erniedrigung wurde das Urteil gegen ihn aufgehoben. Wer wird je seine Nachkommen zählen können? Denn von der Erde weg wurde sein Leben emporgehoben. Der Mann aus Äthiopien fragte: Bitte sage mir doch, um wen geht es hier eigentlich? Meint der Prophet sich selbst oder einen anderen? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und verkündete ihm von dem Prophetenwort ausgehend die gute Nachricht von Jesus. Unterwegs kamen sie an einer Wasserstelle vorbei und der Äthiopier sagte: Hier gibt es Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Er ließ den Wagen anhalten, die beiden stiegen ins Wasser hinab, Philippus und der Äthiopier, und Philippus taufte ihn. Als sie aus dem Wasser hinausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn gepackt und weggeführt, und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Von Freude erfüllt, setzte er seine Reise fort. Worte der Heiligen Schrift.
Herr, öffne unser Herz für dein Wort, damit wir verstehen, was du uns sagen willst. Amen. Liebe Gemeinde, auch heute bemühe ich zu Beginn eine meiner Großmütter. Vorige Woche war es die Großmutti mütterlicherseits, die von der katholisch-apostolischen Kirche hergekommen ist. Bei meiner Großmutti väterlicherseits war ich auch gern und oft als Kind in Treuen im Vogtland. Und da wurde ich manchmal früh zum Bäcker geschickt, um Semmeln zu holen. Bei diesem Bäcker hing ein Spruch im Laden, der mir hängen geblieben ist. Man musste ja nach Semmeln immer lange anstehen. Und da stand auf dem Spruchbild: Glaub nicht, dass der Jäger sündigt, weil er nicht zur Kirche geht. Denn ein Blick zum blauen Himmel ist mehr als ein Falschgebet. Ich will jetzt nicht über diesen Spruch predigen. Man könnte sehr viel dazu sagen. Ich weiß auch nicht, warum dieser Spruch dort im Laden hing, obwohl es doch gar kein Jäger, sondern ein Bäcker war. Doch ich kann nur meine Vermutung äußern, da ich ja mit diesem Bäcker nie gesprochen habe. Hier will sich jemand irgendwie rechtfertigen oder sein Gewissen reinwaschen. Ich bin auch nicht schlechter als ihr, die ihr in die Kirche rennt. Eigentlich schade so eine Haltung, denn wer nicht in die Kirche geht, dem entgeht vieles. Und in die Kirche gehen ja auch nicht die zwangsläufig, die besser sind oder sündloser, sondern die, die erkannt haben: Ich brauche Gottes Wort. Ich brauche die Gemeinschaft der Christen. Ich möchte Gott die Ehre geben. So wie der Zöllner, der ganz hinten stand und sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Warum gehen wir in den Gottesdienst? Das letzte Mal haben wir herausgestellt, um Gott die Ehre zu geben, um ihm aber auch unsere Not zu klagen. Wir haben heute im Evangelium gehört, Jesus ging in der guten Nachricht wie immer nach Luther nach seiner Gewohnheit, als gute Gewohnheit. Und wenn Jesus das gemacht hat, würde ich sagen, haben wir es auch nötig. Letztlich versammeln wir uns im Gottesdienst, um dahin geführt zu werden, um das zu erleben, was in einem Bibelvers steht, ihr sollt merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist. Deshalb hören wir auch als Lesungen Bibelgeschichten vom Gottesdienst, ist da zum Teil gar nicht die Rede. Also bei Jesus im Synagoge schon. Aber es sind oft auch Geschichten aus dem Leben. Und da ist so etwas wie ein Gottesdienst abgelaufen. Insofern kann ich natürlich auch mal im Wald einen Gottesdienst haben. Aber ich kann und darf es nicht ausspielen gegen die gottesdienstliche Versammlung. Beides geht zusammen, der Gottesdienst der Gemeinde und der Gottesdienst im Alltag. Und das gilt natürlich auch zum Thema Fernsehgottesdienst. Uns geht es ja so gut, in Bibel-TV kommt gleich 3 Gottesdienste nacheinander im Fernsehen am Sonntag und im ZDF oder ARD auch. Warum muss ich da eigentlich noch in die Kirche gehen? Ich denke, das ist gut, dass es das gibt, gerade für die, die wirklich nicht können. Aber es sollte bewusst sein, die Versammlung der Gemeinde ist unersetzbar. Und meine Mutter, die ja manche kennen, die auf den Rollstuhl angewiesen ist, aber unbedingt in den Gottesdienst gehen möchte, sagte mir vorigen Sonntag bei dem sonntäglichen Telefonat, der dritte Sonntag Fernsehen. Und das war eigentlich ein, wie sagt man denn mal, ein Art Schreckensausruf. Das dritte Mal war es leider nicht möglich, dass mich jemand in den Gottesdienst bringen konnte. Ja, das letzte Mal hatten wir die Blinden von Jericho, die Kyrie Eleison riefen. Heute der Kämmerer, der Staatsbeamte aus Äthiopien. Er ist auf der Suche nach Wahrheit, nach der lebendigen Quelle. Und er liest in der Schriftrolle. Er ahnt, hier ist etwas, was mir weiterhelfen könnte. Aber er versteht Bahnhof. Verstehst du denn, was du liest? Wird er gefragt. Verstehst du, was du da hörst? Diese Frage könnte man ja auch stellen nach einer Lesung. Besonders nach der Epistel der ersten Lesung. Die Briefe des Apostels Paulus, hat man heute nicht, sind ja nicht immer leicht zu verstehen. Und immer wieder ermutige ich auch die Lektoren, mal eine andere Übersetzung zu wählen. Heute haben wir nicht drüber gesprochen, aber schön, dass zweimal auch wir eine neuere Übersetzung mal gehört haben. Deswegen wird der vertraute Luthertext, der ja den Kern meist sehr gut trifft, nicht abgewertet oder abgeschafft. Aber es kann eine Hilfe zum Verständnis sein. Verstehst du, was du liest? Nicht immer verstehe ich gleich alles. Nicht immer leuchtet mir der Text sofort ein. Manchmal regt sich Widerspruch gegen die eine oder andere Aussage. Aber wenn ich nicht alles verstehe, muss das nicht am Wort Gottes liegen. Es kann auch an meinem begrenzten Verstand liegen. An meiner mangelnden Konzentrationsfähigkeit, an meiner Morgenmüdigkeit, besonders 8:30, oder an meiner inneren Rebellion oder fehlenden geistlichen Erleuchtung. Deswegen bemühe ich mich als Mensch, Gottes Wort die entsprechende Ehre und Aufmerksamkeit zu geben. Das ist der Grund, warum wir in unserer kirchlichen Tradition bei Lesungen aufstehen. Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Es gibt da auch andere gottesdienstliche Sitten. Selbst innerhalb der EKD, also in Brandenburg, steht man beim Gebet auf. in Bayern, nur beim Evangelium und beim Gebet, auch in anderen Konfessionen. Das ist keinesfalls eine glaubens- oder heilsentscheidende Frage. Das ist eine menschliche Ordnung. Aber ich finde es gut, wir bringen zum Ausdruck, jetzt wird Gottes Wort gelesen. Und das kommt eben auch zum Ausdruck, nicht nur im Aufstehen, sondern auch in den begleitenden kurzen Worten oder Gesängen. Der Lektor sagt, Worte der Heiligen Schrift. Wir antworten, Gott sei Lob und Dank, beziehungsweise singen das Halleluja. Es ist uns kostbar, Gottes Wort unter uns zu haben. Und die zweite Lesung ist ja vorgesehen als Lesung aus einer der vier Evangelien, also das Evangelium. Da geht es hier immer um Leben, Taten oder Lehre Jesu. Dementsprechend geben wir Jesus Christus die Ehre. Wenn der Lektor das Evangelium ankündigt, antworten wir singend, Ehre sei dir, Herr. Und wenn er abgeschlossen hat, Lob sei dir, Christus. Wir loben ihn über dem, was er für uns getan hat. Und lange Zeit konnte ich mir nicht merken, warum es richtig ist. Ich habe mir jetzt eine Eselsbrücke gebaut. Das E kommt vom L. Erst Ehre sei dir, Herr, dann Lob sei dir, Christus. Es geht aber nicht eben um das Abspulen liturgischer Formeln. Es geht um das bewusste Hören auf Gottes Wort und darum, ihm die Ehre zu geben. Unsere innere Haltung ist wichtig. Und auch die Bereitschaft, sich innerlich zu öffnen für sein Wort. Dabei kann es auch eine Hilfe sein, zu wissen, es zieht sich ein roter Faden durch jeden Gottesdienst. Das hatte ich ja vorigen Sonntag schon kurz angesprochen. Eben jeder Sonntag im Kirchenjahr hat ein Thema. Darauf ist alles bezogen, vom Wochenspruch her, die Lesungen, der Halleluja-Vers, der Korrente, das Evangelium, der Predigtext. Ich habe das auch lange nicht gewusst, hatte ich schon gesagt, erst nach meinem Theologiestudium, dass das so ist, weil es auch nie erklärt wurde, sondern immer stillschweigend vorausgesetzt. Und deswegen ist es auch gut, ab und zu mal den Ablauf, den inneren Ablauf deutlich zu machen. Auch wenn es zum Beispiel heute, wenn es so ist, wenn sich ein bestimmtes Thema durch den Gottesdienst zieht. Da kann ich dann auch noch genauer hinhören, wie hängt das alles miteinander zusammen. Und schon habe ich wieder einen Gewinn daraus gezogen. Es ist auch eine Hilfe, wenn ich mir schon mal zu Hause die Texte des Gottesdienstes durchlese. Meistens stehen sie ja in der Losung oder im Kirchenblatt. Natürlich aktuelle Änderungen immer vorbehalten. Ich erinnere mich an einen Bruder, der schon lange verstorben ist. Viele kennen ihn sicher noch, Werner Bergelt. Er kam ganz treu immer in die Sakristei zum Gebet, zu dem ich ja auch sonst immer herzlich einlade vor dem Gottesdienst. Und er flocht immer in sein Gebet, in der Gebetsgemeinschaft, irgendetwas aus dem Predigttext ein. Und da spürte ich, da hatte sich schon vorher mit den Lesungen des Gottesdienstes beschäftigt und das fand ich beeindruckend. Dies alles erwähne ich als Hilfen, um mit Gewinn zu hören. Ich kann auch drin sitzen im Gottesdienst und denken, das gibt mir alles sowieso nichts und da werde ich wahrscheinlich auch nichts empfangen. Ich habe allerdings im Hinterkopf den Arthur. Der vorigen Sonntag war, da kennt ihn, dieser Konfirmand, der sozusagen zum ersten Mal einen Gottesdienst besuchte und der dann sagte, oder in seinen Aufzeichnungen, jetzt las der Pfarrer, also bei uns macht der Lektor, ungefähr die Hälfte der Bibel vor und sein schlafendes Bein kitzelte fürchterlich. Hatten halt auch eine lange Lesung, die erste. Natürlich sollten wir im Gottesdienst auch barmherzig sein und zu lange Lesungen kürzen oder sagen, man darf sich auch setzen. Aber hier ist auch wieder wichtig, mit welcher Haltung höre ich hin und wie erlebt ein Arthur die anderen als gelangweilte Truppe oder als Menschen, die innerlich beteiligt sind. Also ich ermutige Sie auch ganz bewusst aufzustehen, die wenigen Worte des Lobes mitzusprechen oder mitzusingen von Herzen. Auch das Amen ist keine Floskel, sondern soll heißen, ja, so ist es. Deshalb wünsche ich mir ein kräftiges Amen dort, wo es hingehört, beim Eingangsgruß nach der Predigt oder beim Gebet oder auch sonst als Bestätigung. Dabei ist es unerheblich, ob ich es deutsch ausspreche, Amen, oder hebräisch, Amen. Nach dem Evangelium bleiben wir in der Regel gleich stehen zum Glaubensbekenntnis. In diesem Zusammenhang wird deutlich, Gott lehrt die Gemeinde durch sein Wort, der Schrift. Die Gemeinde antwortet mit ihrem Bekenntnis. Ich habe gelesen, dass es früher allgemein üblich war, in der evangelischen Kirche, dass der Pfarrer das Bekenntnis allein gesprochen hat, wenn es überhaupt gesprochen wurde. Oft wurden auch Glaubenslieder gesungen. Das gemeinsame gesprochene Bekenntnis ist ganz spontan in einer Notsituation entstanden. In der Nazizeit gab es ja die bekennende Kirche, die sich innerhalb der Kirche bewusst, aber der Unterwanderung durch Nazi-Gedankengut widersetzt hat. Ein führender Theologe war Pastor Martin Niemöller und seine Gemeinde in Berlin-Dahlem war eine bekennende Gemeinde. Und als es besonders bedrohlich war, da hat dann in dem Gottesdienst die Gemeinde spontan das Glaubensbekenntnis mitgesprochen, um deutlich zu machen, das bekennen und glauben wir. Daran halten wir uns. Wir wollen keine unbiblische Lehre. Seitdem ist es üblich, dass das Glaubensbekenntnis gemeinsam gesprochen wird. Auch als Abwehr gegen unbiblische Lehren, als Orientierung, aber natürlich auch als Zeugnis der Einheit. Das apostolische Glaubensbekenntnis verbindet die weltweite Christenheit in Vergangenheit und Gegenwart, noch mehr das Nizänische, welches wir gern an hohen Feiertagen sprechen. Das ist der hohe Wert dieser Bekenntnisse. Natürlich kann man fragen, ob da wirklich alle wichtigen Glaubensaussagen sozusagen drin enthalten sind. Zum Beispiel steht nichts über das Leben Jesu drin, nur Geburt und Tod. Wir müssen uns bewusst machen, dass die Glaubensbekenntnisse meist auf Konzilien der frühen Christenheit entstanden. Da hatte man sich über strittige Glaubensfragen über dem Wort Gottes geeinigt und dies im Bekenntnis festgehalten. Ganz extrem ist es bei dem dritten altkirchlichen Bekenntnis, dem Athanasianischen. Das kennen die meisten von uns nicht. Da wird in langen Passagen ausgesagt, wie das sich mit der Dreieinigkeit genau verhält. Das ist uns heute sehr fremd, aber es hat in den vergangenen Jahrhunderten die Gemüter bewegt. Wir haben heute mal ganz bewusst ein neueres Glaubenslied gesungen. Und es ist auch gut denkbar, einmal anstelle des Glaubensbekenntnisses wieder mal ein persönliches Glaubensbekenntnis zu hören, wo jemand mal sagt, was mir wichtig ist, was mein Bekenntnis ist. Es wäre hochinteressant und glaubensstärkend für andere. Und ich ermutige immer wieder auch mal spontan, wie es schon gelegentlich ist, dass jemand auch sagt, ich würde gern mal darüber ein kurzes Wort sagen oder ein Zeugnis geben. Verstehst du, was du liest? Fragte Philippus den Finanzverwalter aus Äthiopien. Wie kann ich es verstehen, wenn mir niemand hilft? Antwortete dieser. Und dann erklärt Philippus ihm die Schrift, erzählt von Jesus Christus und warum das alles so sein musste. Das ist der Sinn der Predigt, die Schrift verständlich zu erklären. Der Sinn der Predigt ist nicht, alles noch komplizierter oder langweiliger zu machen. Ich muss sagen, als Kind und Konfirmand, glaube ich auch, habe ich aus vollem Herzen das Amen nach der Predigt gesprochen. Aber eigentlich weniger, weil ich sagte, ja, sie ist es, sondern weil ich wusste, jetzt ist der unberechenbarste Teil des Gottesdienstes geschafft, nämlich die Länge der Predigt. Bei dem Arthur war es komischerweise anders. Da heißt es, er kam auf die Idee, dass man mit dem Jesus wohl ganz vernünftig reden könnte. Also die Predigt soll Gottes Wort verständlich und situationsbezogen auslegen. Das ist ein hoher Anspruch. Und es ist noch schwieriger in unserer Mediengesellschaft, wo jeder vor dem Fernseher und Computer sitzt, bewegliche Bilder vor Augen hat. Während in der Kirche ein feststehendes Bild ist, der Pfarrer auf der Kanzel. Und ich muss auch ganz selbstkritisch sagen, wir sollten uns auch vielleicht noch mehr bemühen um Anschaulichkeit durch Unterstützung hier an der Seite. Das ist sicher eine Hilfe, vielleicht auch mal durch eine Einspielung von Musik oder ein gutes Anspiel, Vielleicht gibt es auch wieder mal so eine Gruppe, die das regelmäßig macht. Das wäre ein Wunsch, die das gesprochene Wort unterstützen, aber nicht ersetzen. Denn der Glaube kommt aus der Predigt, sagt Paulus, und dabei bleibt es auch. Sinnvoll wäre aber auch Rückfragen nach dem Gottesdienst, wo etwas nicht verstanden wurde, ein Predigt-Nachgespräch oder vielleicht auch ein Gespräch beim Kirchenkaffee, auch mal über Sachen, über Anliegen aus dem Gottesdienst. Ergänzung sind Bibelstunden. Dazu mache ich Mut. Wir haben auch eine, wo man über den Text redet und sich ganz gezielt austauscht. Auch Hauskreise oder gebetsstille Zeitkreise, die sich bewusst über die Bibel und den Bibeltext austauschen. Aber auch zur Predigt will ich zwei Dinge sagen, die mir wichtig sind. Das erste ist eine kleine Anekdote. Eine Abordnung von Kirchvorstehern eines Dorfes bittet um einen Termin beim Superintendenten. Sie beschweren sich über ihren Pfarrer. Unser Pfarrer predigt seit 2 Jahren jeden Sonntag dasselbe. Der Superintendent fragt, was predigt er denn da immer? Was sind denn seine Grundgedanken? Zunächst Schweigen, dann die Antwort, das haben wir vergessen. Darauf der Superintendent, dann soll er doch ruhig noch 1 Jahr das gleiche predigen. Ich hoffe nicht, falls Sie nicht auch alles vergessen, dass Sie den Eindruck haben, dass ich jeden Sonntag das gleiche predige. Vielleicht meine Anekdoten, die registriere ich nicht. Also es kann schon sein, dass da mal der ein oder andere öfter vorkommt. Mir geht es mehr um die Antwort der Kirchvorsteher. Sie haben sich beschwert, dass jeden Sonntag das gleiche gepredigt wird, aber konnten die Grundgedanken nicht wiedergeben. Ja, und mir geht es auch als Predigthörer, da ich ja auch manchmal bin, schon so, dass ich hinterher nicht mehr wusste, was gesagt wurde. Das muss nicht immer an der Predigt liegen. Es kann auch an meiner Verfassung liegen. Aber man muss vielleicht auch nicht immer den Anspruch haben, dass alles hängen bleibt. Manchmal ist ein Satz wichtig geworden und das ist viel. Manchmal denke ich, es ist nichts hängen geblieben, aber es kommt was wieder in einer Situation, wo ich es brauche. Entschuldigung, noch eine kleine Anekdote zur Verdeutlichung. Eine ältere Bäuerin geht Sonntag für Sonntag zum Gottesdienst. Der Enkel fragt, über was hat denn der Pfarrer heute gepredigt? Weiß ich nicht. Nächsten Sonntag die gleiche Frage des Enkels. Weiß ich nicht mehr. Als am 3. Sonntag der Enkel die gleiche Antwort hört, fragt er, warum gehst du denn überhaupt in die Kirche, wenn du nicht mehr weißt, über was gepredigt wurde? Weißt du, sagte die Bäuerin zu ihrem Enkel, du kennst doch unser großes Kartoffelsieb, mit dem die Kartoffeln nach Größe sortiert werden. Am Schluss, wenn alles fertig ist, läuft Wasser durch das Sieb. Es bleibt kein Wasser hängen, aber sauber wird das Sieb doch. Genauso, meinte die Bäuerin, geht mir beim Besuch des Gottesdienstes. Die Worte bleiben im Einzelnen nicht hängen, aber das Ganze reinigt mich und gibt mir Kraft für den Alltag. Dies als kleiner Trost für diejenigen, die meinen, sie müssten alles genau behalten. Im Übrigen habe ich nichts dagegen, wenn jemand mit der Bibel zum Gottesdienst kommt, wie es in den reformierten Kirchen übrig ist, dort liegt statt Gesangbuch die Bibel aus, oder sich Gedanken der Predigt mitschreibt, was ihm wichtig geworden ist, das finde ich auch, finde ich gut, wenn das gemacht wird, das finde ich auch, kann eine große Hilfe sein. Das zweite zur Predigt ist die Aussage der Verheißung. Gott macht die Predigt zu seinem Wort. Die rhetorisch brillanteste Predigt nützt nichts, wenn Gottes Geist nicht wirkt. Und umgekehrt können dürftige Worte Großes bewirken. Das heißt nun auch nicht, dass der Prediger sich nicht bemühen soll, das schon. Gott unterstützt keine Faulheit oder Überheblichkeit. Aber es ist wichtig zu wissen, ohne Gottes Geist läuft nichts. Und deshalb gehört das Gebet um Gottes Geist zur Predigtvorbereitung dazu. Deshalb trifft sich oft eine kleine Gruppe zum Gebet vor dem Gottesdienst. Und ich mache Mut, sich daran zu beteiligen. Oder wenn niemand kommt, heute kommt zuerst niemand, dann kommen noch ein paar, dann spreche ich dieses Gebet von Martin Luther, was in der Sakristei hängt, was mir sehr viel bedeutet. Und wer gestern zur Lichtmessfeier war, da wurde ein kleiner Ausschnitt bei dem Rätsel davon gezeigt. Und dieses Gebet vor der Predigt, Herr, rede du durch mich, durch deinen Geist zu allen, die hier sitzen und hören. Und die schönste Reaktion, dieser Satz hat mich genau in meine Situation getroffen. Und erst letzte Woche sagte mir jemand, er hatte bei einem bestimmten Eindruck, bei einer Predigt zurück in der Zeit, den Eindruck, die Predigt, die hätte ich genau für ihn gehalten. Ich habe in dem Fall sagen können, ja, ich hatte allerdings dich im Blick, aber es haben mich auch andere angesprochen, die da eine Reaktion auf die Predigt hatten. Oft ist aber auch so, dass ich überhaupt nicht weiß, um welche Situation es geht und doch Menschen dann sagen, ja, es hat genau in meine Situation hineingesprochen. Und da weiß ich, es ist nicht mein Verdienst, ich kenne die Situation oft nicht, sondern Gottes Geist, der durch das Wort der Verkündigung wirkt. Und da kann man dann nur Halleluja sagen. So wie bei einem Finanzverwalter aus Äthiopien, die Folge der Predigt, dass er sich entscheidet, sich taufen zu lassen bei einer Oase, wo sie gerade vorbeikommen. Es hat gefunkt. Und das ist der Wunsch und das Ziel eigentlich jeder Predigt, Glauben wecken, Glauben stärken, Orientierung geben, neue Einsicht gewinnen, die Freude an Gott groß machen. Und das wollen wir jetzt auch singen, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und der Friede Gottes, der größer ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.